Lars zusammen und willkommen zu einer neuen Episode Plattnerei. So sanft wie eine nebelfeuchte Blumenwiese. Mein Name ist kein Morgen mehr. Ihr kennt mich noch aus Podcast-Folgen wie Antikosmische Magie. Was ist das und wieso ist hier überall Blut? Hilfe, mein Podcast-Kumpel hört nur noch Jimmy Buffett. Und natürlich dem Klassiker The Alien Force and Ecstasy of Jazz and the 666 Blue Oysters that carry my Lucifuge. Ja, Pint. Mir gegenüber. Ungemein attraktiv wie immer. Wie geht's dir?
Danke, gut. Und dir?
Auch. Ich freue mich jetzt in diesem Augenblick darauf, diese Folge aufzunehmen. Vor 5 Minuten hatte ich noch keinen Bock, aber jetzt habe ich Lust.
Schön. Und ich freue mich erstmal auf den ersten erfrischenden Schluck dieses alkoholfreien Hopfengesöffs. Ich habe nämlich Durst. Prost.
Prost. Ja. Ganz kurz nur, damit die Plattis wissen, worum es geht, weil sie es ja noch nicht vorher gelesen haben. Es wird heute um Hellas gehen und ihr drittes Album Isle of Wisdom. Und das ganze Pipapo dazu und darum, das gibt's gleich. Aber erstmal interessiert mich dein Höhepunkt der Woche.
Ich glaube, der erste Schluck von diesem alkoholfreien Hopfengesöff hier, weil der schmeckte ein bisschen nach Lakritz.
Ich finde, wir trinken hier alkoholfreies Holsten.
Es hat heute irgendwas Lakritziges an sich.
Und es schmeckt ähnlich wie Sternburg, jedes Mal anders. Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, was du zuletzt gegessen hast.
Was habe ich denn zuletzt gegessen? Ein Mettbrötchen.
Vielleicht hat es irgend so eine Wirkung. So eine.
Das werde ich vielleicht dann immer tun, bevor ich herkomme, um dann hier das Holsten mit Lakritzaroma zu trinken. Aber ansonsten, Höhepunkt der Woche, kann ich jetzt nicht konkret sagen. Aber ich war gestern bei der nachträglichen Geburtstagsfeier zum 40. von Jason Steele, Vollerotikdarsteller.
Ja, schon mal von gehört.
Unser guter Freund Tim Grenzwert war auch da mit seiner herzallerliebsten Frau. Und Tim hat eine Dose Faxe getrunken.
Das habe ich in der Instagram-Story gesehen, ja.
Ah, und dann kamen wir so drauf, dass Tim und ich vor 10 Jahren mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen, vor 10 Jahren, nach Greiz gefahren sind zum Orgi Pörnchen 7 Dreh. Und wir hatten Atze Bierbong mit dabei. Und Atze Bierbong hat halt auf der Fahrt die ganze Zeit Schüsse in den Kopf. Atze Bierbong hat auf der Fahrt jedenfalls die ganze Zeit Faxe getrunken. Und ich glaube, er war schon Hacker, als wir angekommen sind. Aber ist 10 Jahre her.
Hat er Faxen gemacht. Hm. Aber ein schöner Name auch, also deswegen schüttel ich den Kopf.
Und vorher waren wir in irgendeiner Kleingartenanlage und haben von einem Typen namens Lennart eine selbstgebaute Zeitmaschine abgeholt. Die haben wir mitgenommen nach Greiz. Mhm. Weil in dem Film wurden Zeitreisen veranstaltet.
Ach so, verstehe, als Requisite.
Genau.
Okay.
Und im Prinzip ist Herr Orgasmus in dem Film immer in die Zeitmaschine, dann in eine andere Zeit gereist, wo dann natürlich Vollerotik stattfand.
Würde dieser Film heute spielen, würde er wahrscheinlich seine Stiefmutter treffen. Das ist ja aktuell der Zeitgeist im Porno-Business, habe ich das Gefühl.
Ja.
Manchmal ist das Stief auch ganz weg.
Nein, das kann man, also das darf man nicht. Das darf man so auch nicht vermarkten. Stief muss immer sein.
Ja, naja.
Gut, wem auch sei, der Höhepunkt der Woche war im Prinzip so hier eine nette, gemütliche Gartenparty bei Herrn Steele. Und bei dir?
Hier steht nichts, das heißt, es gab anscheinend keinen. Nee, ich hatte keinen Höhepunkt. Ich hatte eine durchweg gleichmäßig gute Woche. Ja, an diversen Aufträgen gearbeitet und.
Hast du mein Tattoo schon fertig gezeichnet?
Nein. Ach, Tattoos. Oh, das ist so 2000.
Daumen runter schon mal.
Aber hier. Lustig, dass du es ansprichst, weil ich hatte überlegt, ob ich die Frage und dann dachte ich, aber für einen Podcast ist das nichts, es geht ja auch keinem was an, aber können wir demnächst mal machen, schon mal ein paar grundlegende Sachen festhalten. Ich weiß ja, worum es geht, wie es aussehen soll, aber stiltechnisch müssen wir das noch klären. Oh, doch, aber warte mal, das ist ein gutes Stichwort gewesen. Mir hat ein Herr aus Italien vor einem halben Jahr mir geschrieben und nach einer Zeichnung von mir gefragt, ob er sich die tätowieren lassen darf, ob ich das okay fände. Die Zeichnung heißt The Filth in You, also der Dreck in dir. Es ist ein Totenschädel, so in einer leichten Unteransicht, wo drei Krakententakel rauskommen.
Ja, ich kenne die Zeichnung.
Das hat er quer über seine rechte Brust und Schulter tätowiert. Ziemlich gut.
Nachdem du es ihm erlaubt hast oder vorher?
Nachdem ich es ihm erlaubt habe, hat er mir vorgestern ein Foto geschickt. Ich weiß nicht, ob ich es posten darf. Ich werde es nicht machen, weil sein Gesicht ist drauf. Ich bin auch eigentlich nicht so, ich will es eigentlich auch nicht promoten, weil ich, ja, wie gesagt, Tattoos so ein bisschen ablehne. Aber es ist trotzdem einfach fucking, wie soll ich sagen, beeindruckend und auch.
Ist auch gut gemacht?
Es ist gut gemacht und ich fühle mich da irgendwie geschmeichelt und ja, ist krass, also.
Geschmeichelt? Ja. Bespeichelt, gestreichelt.
Ja, all dies.
Schön.
Und dein Ohrwurm der Woche?
Mein Ohrwurm der Woche? Ich habe keinen konkreten Ohrwurm. Ah, also ich habe jetzt im Moment gerade habe ich Ohrwurm Laurie von Roy Orbison, weil ich einfach gerade auf vor einer Stunde oder so habe ich mal wieder das One of the Lonely Ones Album von Roy Orbison nach langer Zeit gehört. Das Album, das er ja übrigens aufgenommen hat, kurz nachdem seine Frau und zwei seiner drei Kinder, wenn ich mich nicht täusche, gestorben sind.
Oh.
Und was dann lange verschollen war und dann irgendwie vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren in irgendeinem auf irgendeinem Dachboden wieder ausgegraben wurde und dann veröffentlicht wurde. Ja. Long story short, Laurie von Roy Orbison.
Okay.
Bei dir?
Satyricon King.
Das ist aber auch ein geiler Song. Das
ist ein Smash-Hit.
Ist das von dem Now Diabolical, von dem Album?
Ja, genau.
Ich muss ja sagen, ich tue mich ja mit Satyricon generell ein bisschen schwer. Live machen die Spaß, live sind Satyricon geil. Das letzte Album, Deep Calleth Upon Deep, fand ich stinklangweilig.
Nicht gehört, keine Ahnung.
Fand ich stinklangweilig. Und auch davor, die Alben, ich finde die Alben nie als Ganze gut. Aber es sind immer so einzelne Songs dazwischen. Und King ist ein Brett.
Ich finde dieses Album
Now Diabolical, der Titeltrack, ist auch geil.
Ja, genau. Und es wird mit jedem Song dann schwächer. Irgendwie.
Ja, solche Alben gibt's.
Naja. Wollen wir über Hellas sprechen?
Mhm.
Du willst nicht?
Doch, können wir machen. Können wir machen.
Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle heute, lustigerweise. Das erzähle ich dann nachher. Es ist eine meiner Lieblingsbands inzwischen geworden. Also die haben sich in den letzten 3 Jahren dazu gemausert. Deswegen freue ich mich heute über ihr drittes Album mit dir sprechen zu können.
Erzähl doch erstmal was über die Band als solche.
Mach ich. Also.
Ich kenne die erst seit du hast die vor einem halben Jahr oder so mal erwähnt. Vorher habe ich nie von denen gehört. Und ich habe sie mir auch nie angehört bis jetzt vor, keine Ahnung, 2 Wochen.
Ich habe sie im Herbst 2019 entdeckt, also gehört. Entdeckt hat sie wahrscheinlich jemand anders. Ja, die kommen aus Schweden und machen im weitesten Sinne Progressive Rock. Über die Musik können wir gleich nochmal reden. Und die haben sich 2011 in Jönköping gegründet. Und ja, ist halt eine Mischung aus 70er Hardrock, Progressive Rock. Sie selber nennen ihre Musik Adventure Rock, also Abenteuer Rock, was ich ganz gut finde. Also passend irgendwie. Man hört auch manchmal Space Rock und
ja
irgendwo Proto-Metal, keine Ahnung. Also da gibt's viele Labels für. Als ihre eigenen Einflüsse nennen sie Genesis, Uriah Heep, Cherry Five, Wishbone Ash, Camel, Nectar und Rush. Aber ja, es ist auch, Yes ist auch drin und ich finde auch manchmal Kansas. Also
ich habe sofort beim ersten Mal hören an Ashbury gedacht.
Ja.
Und dann durch diesen Orgeleinsatz natürlich Uriah Heep, Deep Purple, so die Abteilung.
Mhm.
Jethro Tull.
Das auch, stimmt.
Ihre
späten 80er Sachen.
Ich kenne von Jethro Tull kaum was, aber ein Album, daran hat es mich erinnert.
The Broadsword and the
genau.
Dingenskirch.
Mhm. Aber das meine ich.
Das ist gut, das ist musikalisch, gefällt es mir. Ein, wie heißt der mit Nachnamen? Wie peinlich.
Mhm.
Hat so ein bisschen sowas, was jeder Song hat irgendwie eine Moral auf dem Album, aber ist ein gutes Ding. Ian Anderson.
Genau.
Ja.
Absolut.
Der richtig. Mann mit der Querflöte. Übrigens, so. Querflötenalben, Plattenerei Episode 8, 9.
Blood Ceremony.
Genau, anhören.
Ja, empfehlenswert. Ich glaube, es war die 8.
Okay.
Ja, also diese Band hier gibt es seit 2011 und das ist jetzt ihr drittes Album. Fahre bitte fort.
So sieht's aus. Der Bandname ist gleichzeitig, also ich nehme an, das weiß ich jetzt nicht, dass dieses L wieder der Heavy-Metal-Umlaut ist.
Aber sie sagen doch selbst Hellas und nicht Hallas, oder?
Deswegen, das ist der eine Punkt. Und dann heißt der immer, also der Der Protagonist ihrer Texte ist ein fiktiver Ritter in einer fiktiven Fantasy-Welt, ja, und der heißt Hellas.
Also heißt die Band auch Hellas. Punkt.
Genau. Ja, und ich habe nicht nur bei den anderen Alben, sondern auch bei diesem Album relativ schnell aufgegeben, Sinn aus den Texten machen zu wollen oder eine kongruente Handlung zu finden. Wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, dass du anklingen lassen, dass du mit den Texten auch nicht ganz klar kamst.
Nee.
Und ich würde da ganz kurz noch was zu sagen. Ich habe nämlich, nachdem ich mich durchgekämpft habe und versucht habe, einen Sinn in den Lyrics zu finden, weil die Alben, die, also es gab eine EP, 4 Songs, und dann gab es das erste Album. Das habe ich gerade, weil wir live aufnehmen, den Titel vergessen, was sehr peinlich ist. Und dann kam das zweite Album, Conundrum, ja, also Rätsel.
Hieß das erste nicht auch einfach Hellas, ne?
Die EP hieß Hellas und das so. Zweite hieß Future, oh Gott, irgendwas mit Future Past, das gibt's doch nicht.
Ja, aber ich weiß, ja, ist egal.
Ja, das geht ist jetzt ums der Knoten im Hirn, wenn ich live aufnehme, nachher fällt's mir sofort ein. Und die waren in sich handlungsmäßig abgeschlossen. Und jetzt mit dem dritten Album, Isle of Wisdom, fängt eine neue Story an.
Ach so.
Ja, und nachdem ich mich da durchgekämpft habe und versucht habe, so einen Sinn draus zu machen, weil das ja anscheinend ein Konzeptalbum ist, ein loses, habe ich muss mal umblättern, einen Text gefunden und da steht, das Ganze spielt zunächst an einem Ort irgendwo im All. Dort gibt es eine Stadt, die von einem üblen Herrscher regiert wird. Einige Kinder finden auf der Flucht vor ihm eine Insel in einem Baum. Ja, dazu kommen wir gleich, das CD-Cover und auch die Interpretation von mir für unsere Folge heute. Einige Kinder finden auf der Flucht vor ihm eine Insel in einem Baum, müssen aber leider feststellen, dass es auch dort einen bösen Herrscher gibt und ihr Kampf gegen das Böse weitergehen wird.
Verdammt.
Und die Geschichte wird in den Texten eher angedeutet und der Band ist es wichtig, dass die HörerInnen alles so interpretieren können, wie sie mögen.
Ah, der alte Künstlertrick.
Der alte Künstlertrick. Das heißt, das, was wir heute draus machen, ist genauso richtig.
So, und darf ich kurz, ich habe mir hier nämlich noch so einen Absatz, habe ich mir notiert.
Ja.
Einfach dazu, wie das ganze Album für mich klingt. Ja? Und da ich finde, ich habe das unfassbar schön formuliert, möchte ich das kurz vorlesen.
Gerne.
Ich habe für mich notiert, es klingt einlullend und muckelig wie ein Samtkissen. Gleichzeitig aber nach Felsformationen, die mit Flash Gordon Laser beschossen werden. Es hat eine gewisse Epik, die aber irgendwo zurückhaltend und bedeckt durchschimmert, anstatt sich in Bombast zu entladen. Es klingt retro, aber nicht alt. Irgendwie dumpf, erdig, aber frisch. Es klingt wie nasse Erde.
Schön.
So.
Das gefällt mir. Das hast du gut geschrieben.
Oder?
Ja.
Für mich klingt dieses Album wie nasse Erde. Und damit kann ich den Notizzettel auch wegwerfen. Denn den Rest habe ich auf dem Rechner.
Diese Synästhesie, also dass der Klang für dich einen olfaktorischen Geruchsfaktor hat.
Was für ein Geruchsfaktor?
Olfaktorisch.
Olfaktorisch.
Olfaktorisch. Habe ich wieder die Buchstaben vertauscht. Das habe ich neulich schon mal gemacht. Aber wir haben über Synästhesie ja schon in der Wartain 2-Folge gesprochen. The Agony and Ecstasy of Wartain.
Ja.
Und ja, also dieses Gefühl habe ich nicht, das Erdige, aber was du sonst gesagt hast.
Es ist für uns alle 6. Stunde heute.
Ja. Genau.
Also von mir aus.
Würde ich jetzt mal was zum, oder nee, weißt du was, du hast was zum Sound gesagt, ich sage jetzt auch noch schnell was zum Sound.
Sag mal was zum Sound.
Denn was ja nun ganz doll dominiert, ist dieser Vintage-Sound und auch die Orgel, beziehungsweise die Keyboards und Synthesizer. So. Ja. Und das Album wurde, wie auch der Vorgänger im RMV-Studio, Rix Mix Ningsverket Studio in Schweden aufgenommen. Da haben auch schon Arch Enemy und ABBA aufgenommen und Celine Dion. So, und ABBA, Benny Andersson von ABBA, der verwendete häufig und gerne den Synthesizer Yamaha GX1. Mhm. Und davon gibt's nicht viele. Das ist ein Mega-Synthesizer, der zu einer Zeit einfach weit voraus war, fucking teuer. Ich glaube, heute mehrere hunderttausend Euro würde der kosten. Und ja, da haben aber zum Beispiel Lay All Your Love on Me drauf aufgenommen.
Klassiker.
Und auch Led Zeppelin, All My Love. Irgendwie haben sie es mit der Liebe.
Ja.
Und der ist einfach das ganz markantes Ding. zwei Reihen Keyboards mit je 37 Tasten und nochmal ein kleines, nee, mit 61 Tasten, dann noch ein kleines Keyboard dran mit 37 Tasten und ein Pedale, 25 Pedale, 1 Million Knöpfe, also richtig krasses Ding. Und das Besondere war an dem Ding, du konntest gleichzeitig mehrere Synthesizer-Töne machen, polyphonisch oder polyphon aufnehmen. Ja. Ne, also gleichzeitig, du musstest nicht erst eine Gesang oder eine Melodie und dann die nächste und so. Und ja, das war eben alles absolut krass und den durften die dort verwenden und das hört man auch. Dadurch
also haben die haben den Original ABBA-Synthi verwendet sozusagen.
Da hat schon Benny Andersson dran gespielt.
Nice.
Ja. Ja, und dann würde ich sagen, also sage ich vielleicht noch was zum CD-Cover und dann
bitte.
Hast auch du wieder Redeanteil. Ich mach's mal eben auf. Ja, wir sehen auf dem Albumcover einen sehr, sehr dicken Stamm. Ein Baum, der anstatt im Nichts zu schweben scheint. Im Hintergrund rotes Licht und da, oder vielleicht auch ein Planet, man weiß es nicht genau. Und darüber ganz viel Sternhimmel und darunter auch. Und in dem Baum befindet sich anscheinend eine Sphäre, eine Kugel, in der eine Insel schwebt.
Ja.
So. Und das ist insofern interessant, als dass das CD-Cover von zwei verschiedenen Künstlern stammt.
Ach was.
Also alles bis auf die Insel in der Murmel ist von einer deutschen Künstlerin namens Lena Richter. Die findet man unter Lena Richter-Art auf Instagram.
Ah.
Und die hat auch für Cherokee Blood and Gold.
Hast du sie inzwischen angehört?
Habe ich, fand ich nicht schlecht.
Ich habe sie ja irgendwie vor 2 Monaten oder so mal empfohlen.
Genau, das habe ich auch wieder erkannt und das hat sie auch gemalt.
Ja, okay.
Und die Insel selbst, also auf ihrem Bild ist auch eine Insel, aber mehr so ein Berg. Und hier, die Insel ist noch mal ein eigenes Gemälde.
Aha.
Und verkleinert passt dann natürlich schön rein und ist dadurch auch so, wie soll ich sagen, so detailliert. Und das ist von Maldo Illustration, der wiederum irgendwie einen Online-Shop hat, der Branker Studios heißt und ganz viel Merch vertreibt.
Aha.
Ja.
Okay.
Mal ein bisschen Werbung hier für andere Künstler gemacht.
Ja.
Und wie gefällt es dir denn?
Ich bin immer noch unschlüssig. Also eigentlich finde ich es ganz, es ist nichts Überragendes, aber es ist ganz nett. Es kommt, also das ist, es sieht schön warm und muckelig aus. Aber es sieht halt so, ein bisschen geairbrushed aus. Und das weiß ich, also ich glaube, ich fände das Bild in einem anderen Zeichen- oder Malstil irgendwie cooler. Also ich tue mich schwer mit dem Cover. Also einfach mit der Art, wie es gemalt ist. Nicht das Motiv als solches, sondern die Umsetzung, ja. Malstil.
Geht mir ähnlich. Die ersten beiden Cover hat Nightjar Illustration gemacht. Der hat einmal querbeet in den letzten 5 Jahren alles illustriert, habe ich das Gefühl. Genauso haben wir schon mal drüber gesprochen, wie Olle Bilak für Ghost und Wartain und Schieß mich tot.
Mayhem auch, ja.
Und den hat man noch einen. Der andere.
Ja. Keine Ahnung.
Richie Beckett, auch so einer, der ganz viel. Immer eine Zeit lang macht dann ein Künstler ganz viel für
andere. Aber hat nicht Karmazid auch schon für viele Bands?
Und Karmazid, ja, aber
Karmazid. Oder hier, Dings, vor 30 Jahren war doch jedes Black Metal Album Cover von Necrolord? Necromorbus?
Necrolord, der letztes Jahr gestorben ist oder sogar dieses Jahr?
Auf jeden Fall, es hat auch alles derselbe Typ gemalt.
Ja, stimmt. Ja, Karmazid auch. Da hast du recht. Aber Shoutout, Mann. Supergeil. Ich sag heute so oft, ich mag das eigentlich nicht.
Ja.
Ja, nee, also was ich sagen wollte. Ja, ich ist auch nicht ganz so meins. Ich finde den Baum nicht schön. Also von der Form her. Das ist einfach subjektiv.
Ja, die Form ist scheiße.
Und ich mag die Farben nicht. Also vom Technischen habe ich nichts dran auszusetzen. Ist eben recht pastos. Das gefällt mir auch. Aber ich mag diesen rosa Farbton irgendwie nicht.
Und was ich ja auch hasse wie die Pest, der Albumtitel Isle of Wisdom. Ich hasse es ja wie die Pest, wenn dann einzelne Worte, meistens sind es solche wie off oder oder the oder to, kleingeschrieben sind. Wenn die anderen Worte alle groß geschrieben sind.
Echt, ja?
Ist nur ein Stilmittel. Aber ich bevorzuge jedes Wort mit einem großen Anfangsbuchstaben bei einem Titel.
Ich nämlich nicht. So diese Bindewörter, die man nicht braucht.
Die braucht man.
Ja, klar braucht man die, aber die Substantive, die müssen groß geschrieben werden und die kleinen Wörter klein.
Ich schreibe alles groß.
Na gut.
So. Fangen wir an mit dem Album oder was? Mit den Songs?
Können wir machen. Erinnere mich, dass ich nachher noch was zum Live-Auftritt sage, weil ich neulich die Band live gesehen habe und schwer enttäuscht war. Das möchte ich nachher noch mal erwähnen, aber jetzt habe ich schon so viel gesagt, deswegen erstmal würde ich sagen, fangen wir an.
Ich bin schwer enttäuscht von meinem Sixpack, das ich immer noch nicht sehe.
Geht mir genauso. Müssen wir vielleicht auch mit leben in dem Alter.
Auf gar keinen Fall. So, erster Song, Birth into Darkness. Da kann ich gleich mal zum Titel sagen. Ich mag ja auch keine Songtitel mit einem Schrägstrich oder wenn dann was in Klammern geschrieben ist.
Okay.
Da nachher gibt's einen Song, der heißt Gallivants of Space, aber Gallivants und dann in Klammern of Space. Alter, nennt es doch einfach nur Gallivants oder Gallivants of Space ohne diese scheiß Klammern. Warum die Klammern? Ich hasse das.
Okay. Wenn du so weitermachst, nenne ich dich nur noch Pint East Wood.
Bestes Beispiel, Aretha Franklin, Klammer auf, You Make Me Feel Like a, Klammer zu, Natural Woman. Warum? Warum schreibst du einen ganzen Satz in Klammern, um dann zwei Worte auszuklammern? Dann nimm nur die zwei Worte oder mach das Ganze, mach's wie Jim Steinman, mach einfach einen Songtitel mit 12 Wörtern.
Ja, oder ohne aber Klammern. I'd do anything for love und in Klammern, but I won't do that.
Genau.
Da hast du es ja wieder mit Klammern, ja. Unglaublich.
Ich wahnsinnig sowas.
So.
Er hat doch auch nicht Objects in the Rearview Mirror und dann in Klammern closer than they are. Oder hat er? Oder war es auch in Klammern?
Nein, es war ein durchgehender Titel.
Och, weil ein Glück.
Das ist ja genau der Schriftzug, der auch auf den Rückspiegeln steht.
Ja, ja, bloß umgedreht.
Ja. Genau.
Also bitte, erster Song, Birth into schön, Darkness.
Was dich so aus der Haut bringt. Birth into Darkness.
Ja, ja eben nicht Birth into Darkness, sondern Birth into Darkness.
Naja, aber wenn es dich so stört, dann können wir es ja so vorlesen.
Das ist aber falsch.
Ach.
Ja, wenn ich's schöner fände, wenn du Karim morgen mehr heißen würdest, dann wirst du auch meckern, wenn ich dich einfach so nenne, weil ich schöner finde. Jetzt wirst du wieder argumentieren, das wird ja aber anders geschrieben. Halt doch die Fresse.
danke, dass du dich selbst schon jetzt
die Argumente jetzt, tief
entkräftest. So. Es beginnt mit einem Brummen. Und dann setzen die Synthesizer ein oder der Synthesizer, die auch ganz stark dominieren. Und es fängt so mit Tempo an, aber dann wird's schnell. Und dann wird das Tempo wieder rausgenommen. Also es ist schon direkt am Anfang, noch bevor der Gesang losgeht, der übrigens vom Sänger und Bassisten Tommy Alexanderson stammt. Ja, es ist schon mal passiert schon mal ganz viel. Das ist ja nicht einfach nur hier drei Akkorde und dann wird gesungen, sondern diese Komplexität ist von der ersten Minute an vorhanden.
Absolut. Mit diesem ganzen Space-Motiv und Thema hier, also das Raumschiff landet oder hebt es ab? Man weiß es nicht am Anfang. Am Anfang ist so ein Sound, weißt du, das klingt wie so ein Raumschiff. Man weiß auch, wie Raumschiffe klingen, wenn die abheben oder
piu, piu, piu.
Landen. Nee, das sind die Laserkanonen. Einfach nur das Raumschiff als solches.
Ja, ja.
So, und dann die ersten 20 Sekunden, da könnte es auch ein neuer Track von Neptune Towers sein. Kennst du die Neptune Towers? War auch mal so ein Space-Ambient-Projekt von Fenris.
Nein.
Anfang der 90er.
Ich hab Nein gesagt.
Ja, gut, aber dann kommt ja Gitarre dazu, dann wird das wieder hier ein bisschen heavy und erdig, nass erdig. Und ja, dann haben wir vorhin schon gesagt, Keyboard, Synthi, Sound ist ganz viel auf diesem Album.
Ja.
Und es hat in meinen Ohren so ein bisschen Computerspiel-Sound. In dem ersten Song.
Ja.
Finde ich auch nicht so geil.
Ich mag's, ich hab's ja schon mehrfach gesagt, ich glaube auch sehr exzessiv bei Immortal, dass ich ja auf Synthesizer und diesen ganzen 80er Kladderadatsch, Bimbam, Bums, dass ich drauf stehe. Wenn es nach Rocky klingt, nach 80er Actionfilm, nach Science Fiction, Fantasy, Computerspiele, alles, gib mir. Immer rein damit. Also, ich mag das. Ja, insgesamt eine extrem stabile Nummer für einen ersten Song, finde ich. Für den Einstieg ins Album macht Lust auf mehr.
Der Opener muss eigentlich auch immer ein starker Song sein. Ich hasse diese Alben, wo der erste Song vor sich hin plätschert und dann erst der zweite Song ein Brett ist oder so. Gib mir auf den Keks.
Ja, genau. Nee.
Hier nicht.
Haben wir ja auch schon ein paar Mal geklärt, dass wir keine Intros wollen und direkt stabile erste Nummern.
Ja. Und ich muss sagen, nach einer Minute oder nach einer halben Minute ist ja auch völlig egal. Dann fängt der besagte Tommy, ich habe Alexandersson aufgeschrieben, weil der heißt Andersson, ne?
Warte kurz, ich habe es mir nicht gemerkt. Alexandersson.
Also doch.
Ja.
Ja, wäre auch komisch, wenn ich mir was falsch aufschreibe. Dann fängt er an zu singen und die Stimme ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Genau.
Ist, also, oder was heißt gewöhnungsbedürftig? Die ist halt sehr speziell, charakteristisch. Ich muss aber sagen, ja, ich finde die Stimme eigentlich geil, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, gefällt mir die Stimme. Und gerade weil sie halt eben nicht so eine 0815 Stimme ist, sondern eine, wenn du die hörst, dann erkennst du die, weißt du?
Ja.
Die sticht heraus.
Ja, nee, genau, es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich mag sie total, sonst würde ich auch die Band nicht so abfeiern. Aber man muss sie mögen und ich finde, dass sie auch von ihrer Klangfarbe retro ist. Also
ja.
Mich hat so ein bisschen erinnert an den Sänger von Survivor. Oder vielleicht auch ein bisschen Journey. Aber das sind mehr so Assoziationen, als dass ich direkt sagen kann, ja, die klingen so.
Klingt so, ja, ich weiß, was du meinst.
Aber das ist eh ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, dass man bestimmte Klangfarben von Stimmen so heute nicht mehr hört in der Musik, gefühlt. So Charakterstimmen. Ich meine, klar, du wirst keinen zweiten Ronnie James Dio haben in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Da müssen sie vielleicht erstmal noch einen klonen. Aber so bestimmte Klangfarben von Stimmen,
ja.
Das ist so, ja, das 80er, 90er maximal und dann ist vorbei, 70er, 80er und gibt's heute nicht mehr.
Ich hab übrigens vor ein, zwei Tagen habe ich dann das erste Mal in meinem Leben mir ein Album angehört von Sam Gopal.
Nee.
Das war, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, die erste Band, in der Lemmy Kilmister gesungen hat.
Noch vor Hawkwind.
Ja, ja. Und das Album war von wann waren das? Von 67 oder sowas? Da ist seine Stimme noch nicht so kratzig und verbraucht. Du erkennst ihn, aber er klingt halt noch relativ jung und frisch und so. War interessant. Also die Musik war mir viel zu knödelig, krautig, psychedelic Rock. Das ging mir auf den Sack nach einer Viertelstunde. Aber es war einfach interessant, mal seine Stimme etwas jünger und frischer und nicht so zu hören.
Ich muss gerade dran denken, weil diese Entwicklung von Stimmen, das ist bei Danzig so krass. Die frühen Misfits-Songs noch ganz anders als dann bei den ersten Danzig-Alben. Und dann ist er quasi, bei Danzig klang er noch wie ein Jim Morrison auf Steroiden. Und jetzt klingt er eigentlich nur noch nach dem amerikanischen Krümelmonster in der Dusche. So.
Ja, ich empfehle auch immer sich mal einen frühen Song von Bob Dylan anzuhören und dann mein liebstes Beispiel ist Pay in Blood von dem 2012er Album Tempest, wo der nur so klingt.
Hm.
Und du denkst so, was zur Hölle ist passiert, Junge?
Ja.
Ne? Früher immer so nasal und dann auf dem Album hat sich wieder gegeben, war halt extrem in dem einen Song, aber trotzdem, bei manchen merkst du richtig krass, wie sich die Stimme verändert, wogegen es andere Sänger gibt und Sängerinnen, die werden 50 Jahre älter und die Stimme verändert sich fast gar nicht. Neil Young klingt noch genauso wie vor 50 Jahren.
So weinerlich.
Ja, der hat eine ganz, also Neil Young geht mir ja auch schnell auf die Nüsse, ne? So,
ja.
die Stimme geht mir schnell auf den Sack. Konzert war großartig, aber kann ich nicht rund um die Uhr hören, weil es mich dann nervt. Aber die Stimme klingt heute wie früher.
Unsere Stimmen werden in 30 Jahren genauso klingen, weil wir sie immer schön begießen mit alkoholfreiem Bier. Das ist gut.
Und nicht rauchen, das ist auch wichtig.
Darf ich weiter Zigarren rauchen? Geht das? Die inhaliere ich ja nicht.
Ist mir eigentlich egal, wenn du Mundhöhlenkrebs kriegen willst.
Ja, den kann man sich auch anders holen, ohne Zigarren.
Scheiße. Jetzt bitte.
Machen wir mal ein bisschen weiter. Ja, hier, und zwar also irgendwann immer noch Burst into Darkness. Später gibt's noch mal einen schönen Tempowechsel mit einem schönen reitenden Rhythmus. Und dann kommt eine Männerstimme, die erzählt uns was. Und um jetzt mal direkt den Sprung dann zum Textlichen zu machen.
Bitte.
Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Song geht. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen vielleicht handelt es von der Entstehung dieser Insel der Weisheit.
Ah.
Und es schafft so einen groben Abriss der Handlung, wie so ein Intro halt. Das macht einen, wie nennt man das denn in der Literatur? Exposition?
Prolog?
Prolog? Prolog, ein Prolog. Weil wir haben hier bestimmte Satzfragmente, die später nochmal aufgegriffen werden. Shards of Cosmic Stone, ja, das kommt nochmal, diese komischen, was sind denn Charts? Scherben. Scherben von kosmischem Stein. Das kommt nochmal im letzten Song, wird es angesprochen. Und dann wird von der Quelle gesprochen, die ist in der Chamber nochmal Thema. Ja, und dann geht's halt auch immer wieder um Zauberer, Alchemie und irgendwelche Leute mit bösen Kräften.
Ja.
Und diese vorhin schon angesprochenen bösen Herrscher.
Ja, genau. Und ich konnte da auch dem Text nicht wirklich viel Sinnvolles entnehmen. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, wie ich das verstehe, die Welt versinkt im Chaos, ist dem Untergang geweiht. Und die Personen, die da erwähnt werden, sind böse. Mhm. Im Zweifelsfall die Gegner von Hellas, dem Ritter.
Ja.
Nehme ich jetzt mal an, oder?
Irgendwie so. Also angeblich geht es ja um ein paar Kinder, die da von dem bösen Herrscher fliehen wollen.
Das ist ja die Info, die mir fehlte bis vor einer halben Stunde.
Ich glaube, immer wenn in den Songs von wir gesungen wird, geht es um die Kinder. Und dann sind manchmal einzelne Zeilen aus der Ich-Perspektive. Und ich glaube, da spricht dann Hellas. Aber keine Ahnung, who cares, ist auch egal.
Kann ich ja meine ganzen Notizen hier
über den
Jordan
nicht
befördern.
Die Plattis wollen doch wissen, was wir denken. Weil letzten Endes ist doch das, was wir sagen, für die Plattis ausschlaggebend.
Gesetz.
Weil die sich doch gar nicht in eine eigene Meinung bilden wollen. Wieso denn auch,
wenn wir es für sie tun können.
Eben, also uns hören sogar Germanisten zu.
Also.
Und was mir die ganze Zeit so im Kopf schwirrte, dass dieser riesige Baum vielleicht auch so eine Referenz an Yggdrasil, den Baum der nordischen, den Weltenbaum der nordischen Mythologie ist, könnte sein.
Ja, habe ich auch sofort gedacht. Und ich habe das vergessen zu erwähnen. Ich finde die Stimme von dem Sänger cool, gefällt mir.
Ja.
Aber was du bei Bruce Springsteen mal beanstandest, muss ich hier sagen. Der soll mal die ganzen Wattebausche aus seinem Maul nehmen, wenn er singt.
Da musste ich.
Ich glaube, es war sogar direkt bei dem ersten Song, weißt du, ich habe den gehört und parallel habe ich den Text gelesen. Ich wollte mitlesen. Ich musste irgendwie die dritte, vierte Zeile, ich musste das fünfmal anhören, bis ich dann gemerkt habe, okay, der sagt wirklich, was da steht. Ich habe das nicht verstanden.
Ganz schlimm. Ich habe irgendwann mal auch eine Review gelesen und da meinte jemand, der singt so, als würde er beim Zahnarzt noch diese beiden Wattebausche im Mund haben.
Was ich gesagt habe,
siehst du? Ganz genau. Und ich musste so lachen. Kennst du den Film Robin Hood, Helden in Strumpfhosen?
Ja.
Und ich weiß nicht, entweder war das der Film oder aber es war doch, es muss der gewesen sein. Und da gibt es so einen Bösen. Und der sagt dann, der arbeitet, glaube ich, für den Sheriff von Nottingham. So ein ganz dummer. Und der sagt, ich nehme diese Wattebäusche aus deiner Hand. Nee, warte, was sagt er? Ich nehme diese Wattebäusche aus deinem Mund mit meiner Hand und stecke sie in meine Tasche. Und da muss ich immer dran denken. Der soll mal die Wattebäusche rausnehmen. Ja, ist auch egal.
Ich muss jetzt an Loaded Weapon denken.
Och, herrlicher Film. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich kann Loaded Weapon so ziemlich auswendig mitsprechen.
War mit Emilio Estevez, oder?
Ja.
Dem Bruder von?
Charlie Sheen.
Exakt. Und Samuel L. Jackson, ne?
Genau.
Und dann die eine Stelle, die beiden spielen auch die Hauptrolle, kann das sein?
Genau.
Und dann haben die irgend so einen Gangster am Schlafittchen und der sagt, ich weiß nichts.
Das heißt nichts.
Da kommt kein Ü und kein Sch drin vor. Genau.
Nichts.
Ah, so.
Ich kenne keine eine Billy York. Du kennst also keine Billy York.
Weiter.
Im Original sagt er übrigens, I don't know nothing. Naja. Oh Gott, nee, nicht weiter über den Film jetzt sprechen.
Nee, die Leute wollen doch alles über dieses Album wissen.
Guckt euch Loaded Weapon an und Ritter in Strumpfhosen. Helden in Strumpfhosen?
Helden.
Gut. Aber das stimmt, das muss man überhören, weghören, diese Wattebauschartige. Ich nehme es inzwischen nicht mehr wahr, aber es ist mir noch bewusst, ja. Aber es ist schon mal gut, dass dir die Stimme gefällt.
Ja.
Ja, und dann gibt's einen nahtlosen Übergang zum zweiten Song.
Advent of Dawn.
Genau, das ist jetzt ein schneller Song.
Weniger Synthies.
Ja, und ein bisschen kürzer als der erste.
Hat für mich mehr Classic. Hat für mich mehr klassischen Space-Rock-Vibe. Da bin ich ein bisschen mehr bei Hawkwind, gedanklich.
Ja, musikalisch, aber auch textlich. Es ist schon so ein bisschen Sci-Fi.
Wobei ich sagen muss, die ersten vier Zeilen könnten auch aus einem Black-Metal-Song stammen. Ich habe das mal so frei übersetzt hier. Das unbefleckte Land wird vor Angst zittern, wenn die Engel ihren Zorn ausgießen. Bald werden die schneebedeckten Gipfel des Nordens schmelzen und die Erde wird weinen. Könnte auch Black-Metal sein. Das aber dann geht es um Edelsteine. Und Edelsteine kommen beim Black-Metal fast gar nicht vor.
Ja.
Punkt.
Ja, das ist gut. Das ist eine gute Beobachtung.
Dunkelheit schwappte über den Dude. Welcher Film?
Big Lebowski natürlich.
Ja, gerade noch die Kurve gekriegt.
Auch ein großartiger und einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Wir scheinen da auf einer Wellenlänge zu sein. Boah, ich sehe das Ding ganz klar vor uns. Plattnerei 2, der Filmpodcast.
Ja.
Ihr dürft heute, wir machen ein Trinkspiel, ihr dürft immer dann was trinken, wenn ich sage oder wenn ich anstelle von ist das Tee verschlucke, weil ich Berliner bin und so unsauber spreche.
Gruselig. Aber hier geht's darum, dass es eine Meuterei gibt. Zwei Welten kollidieren, oder?
Zwei Welten kollidieren, es geht um einen Sternkrieg, um einen Krieg der Sterne. Ich hab das Gefühl, es geht um Raumschiffe.
Außerdem klingt Krieg der Sterne deutsch viel cooler als Star Wars.
Star Wars.
Das Thema hatten wir auch schon gestern.
Ja.
Weil Tim meinte, er sucht schon seit Jahren die Filme auf VHS, aber die deutsche Erstausgabe, wo Krieg der Sterne drauf stand und nicht Star Wars. Findet aber nicht, oder wenn sind so unbezahlbar.
Ja, verständlich.
So, ja, also hier geht's um Sternkriege, ja?
Hier geht's, nein, wahrscheinlich nicht, aber für mich, hier sind so viele Wortfragmente wieder drin, oder was heißt Wortfragmente, das sind ja komplette Wörter, aber ich werde da nicht schlau draus. Also, die werfen hier um sich, Two Worlds Collide, du hast es gesagt, es geht um Prophecies, dann wird was gesagt von Orion's Blade. Orion's Blade, beziehungsweise das Schwert des Orion.
Da habe ich mir nichts so aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, da wirst du doch wieder was zu sagen
genau,
können.
Genau, ich habe es irgendwie in letzter Zeit mit Sternbildern. Ich stehe auf den ganzen kosmischen Kram. Ist ein Sternhaufen im Sternbild des Orion, südlich von dem Gürtel des Orion. Bestehend aus den Sternen 42 Orionis, Theta Orionis und Iota Orionis und dem Nebel M42, der halt von weitem auch aussieht wie ein Stern. Und ja, die sind halt südlich von diesem Gürtel des Orion und keine Ahnung, ey, ich musste die ganze Zeit an Blade Runner denken, ne? Hier, I've seen things you people wouldn't believe.
Und ich habe erst vor ein paar Monaten festgestellt, dass Orion auf Englisch ja nicht Orion heißt, sondern Orion.
Genau.
Hat mich fertig gemacht.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion.
Das ist doch schon fast wieder Manowar im Space Anzug.
Das ist Blade Runner. I've watched sea beams glitter in the dark near Tannhauser Gate.
Das klingt wie Manowar nur mit Space. Manowar in Space. Wir hatten auch schon mal das Thema in 80ern, die ganzen Critters und wie diese ganzen Filme hießen. Im Zweifelsfall der dritte Teil war In Space.
Jetzt wird geheiratet.
Wenn dem Produzenten nichts mehr einfällt, den dritten Teil, ach, mal dasselbe In Space.
Bei Hellraiser auch, ja. Und Pint, all diese Plattnereifolgen werden in der Zeit verloren sein, wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben. Hast du mal Blade Runner geguckt?
Tatsächlich nicht. Ich habe den mal angefangen zu gucken, hatte dann aber doch keinen Bock. Ich mag ja eh kein Science-Fiction-Zeug, ne? Aber da habe ich gedacht, ja gut, das ist ein Klassiker, musst du mal gucken. Und in einer halben Stunde hatte ich einfach keinen Bock mehr.
Gehst du bitte raus aus meinem Arbeitszimmer?
Und also ich finde ja auch die Star Wars Filme überbewertet. Und da braucht kein Mensch mehr als die allerersten drei.
Ja.
Genauso wie ich, ich konnte noch nie was mit Star Trek anfangen.
Oh, versündige dich nicht. Nee, also Star Wars ist für mir vollkommen Rille. Allerdings habe ich nichts dagegen. Aber Star Trek, Next Generation, Deep Space Nine und Voyager, muah.
Okay.
Ich mag das. Archer auch noch mit Abstrichen. Star Trek Diversity hingegen nicht. Discovery, Entschuldigung.
Ich wollte sagen, Diversity, da bist du aber bei Germany's Next Topmodel.
Die
aktuelle Staffel stand unter dem Motto Diversity.
Ich gucke so etwas nicht.
Ist in Ordnung.
Es gibt nichts Schlimmeres als Germany's Next Topmodel. Es ist jedenfalls ein sehr schneller, oder was heißt sehr schneller, es ist ein schneller, guter Song und inhaltlich, ja, irgendwie so Sci-Fi-Kram, aber was da genau passiert, wir werden es nie erfahren. Wir erfahren nur, dass das Chaos obsiegt.
Und eine wütende Herde lehnt sich auf gegen Regeln und Bestimmungen.
Ganz genau.
Aber da wird für mich auch nicht klar, auf welcher Seite steht denn Hellas jetzt dabei? Auf der Seite dieser Rebellen oder muss er die Rebellen niederschlagen? Keine Ahnung.
Ich stelle mir gerade so vor, wie den Dude in Big Lebowski. Mhm. Nimmst so die Sonnenbrille ab, guckst du nach rechts und links so boah, so will doch eigentlich bloß sein White Russian trinken und den Teppich wieder kriegen, der den Raum so schön zusammengehalten hat.
Der den Raum erst richtig gemütlich gemacht.
Genau, so war das, ja. Ach man.
Naja.
So, kommen wir zu meinem zweiten Lieblingssong auf diesem Album.
Und dem dritten auf dem Album.
Genau, das Thema des Grafen.
Earls Theme. Ich muss ja tatsächlich sagen, bis ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, es geht um einen Typen, der Earl heißt.
Earl Sinclair. Nicht die Mama.
My Name is Earl war übrigens eine geile Serie.
Weiß ich, habe ich nie gesehen, aber wurde mir schon ein paar Mal gesagt. Mir ging es auch so, ich dachte auch so, wer ist denn dieser Earl?
Bis mir beim Lesen klar wurde, ach ja, Earl ist ja auch ein Titel.
Ganz genau. Es ist eine absolute 80er-Mittempo-Nummer. Ich habe so Vibes von Eye of the Tiger oder auch der Heller-Song vom letzten Album, Conundrum. Der Song heißt Fading Hero. Da ist so ein 80er-Rhythmus, so
ja,
eine
ja, Melodie. Und dann, das ist, der Song hat einen gewissen Marschrhythmus. Ja. Und dann untermalt mit solchen Synthie-Fanfaren, also wahrscheinlich marschiert da dieser besagte Graf Earl mit seinen Truppen gerade irgendwie durchs Land.
Er ist irgendwie der Herrscher der Insel, ne? Ne? Er ist böse und die Leute, die ihm folgen, tun das, bis sie sterben.
Weil wahrscheinlich haben sie auch keine andere Wahl. Entweder werden sie gleich niedergemetzelt oder sie schließen sich ihm an.
Genau, das wird ja im Refrain, im Chor gesungen. On your knees now, here comes the Earl.
Ja.
A force of evil stronger than you know. Also er ist richtig böse. Ja. Die Cindys erinnern mich ganz doll an Jeff Wayne. Jeff Wayne's War of the Worlds.
Wayne's World, Wayne's World.
Auch einer meiner Lieblingsfilme.
Party Time.
Excellent.
Du hast das in den Raum geworfen, den Namen, und im selben Moment habe ich meine Haare geöffnet.
Mir ging es um das 70er-Jahre-Musical von Jeff Wayne. Ach so. Schlaganfall. The War of the Worlds. Und
Krieg der Welten.
Genau, allerdings hat der, glaube ich, einen Freeman String Symphonizer benutzt. Das war auch so ein abgefahrener Synthesizer, der eben so Streicher nachgemacht hat. Und das war auch vor einer Weile mal mein Album der Woche. Und das ist unglaublich. Also im Grunde, wenn wir Plattenreihen lang genug machen, möchte ich mit dir auch mal darüber sprechen. Da hat auch Phil Lynott von Thin Lizzy mitgesungen und einer von den Moody Blues. Ja, es ist ein richtig gutes Album.
Einer von Thin Lizzy hat doch auch eine Zeit lang bei Motorhead Gitarre gespielt. Ich glaube, Another Perfect Day ist das einzige Album von Motorhead, auf dem er gespielt hat. Das war meines Erachtens damals ein relativer Flop oder kam bei den Fans nicht so gut an. Es war immer eins von Lemmys eigenen Lieblings-Motorhead-Alben und ich find's auch geil. Es ist ein bisschen mehr. Ja, wie soll ich sagen? Thin Lizzy hörst du halt raus. Es ist halt nicht nur das straight Motorhead-Music, sondern halt ein bisschen frickeliger.
Wie heißt das Album nochmal?
Another Perfect Day.
Okay, ja, ich muss bei Motorhead noch ganz viel nachholen. Wir sind heute ganz schön viel off-topic. Ich wollte noch sagen, dass dieses Lied hier mit der eingängigste Song auf dem Album ist. Für mich jedenfalls.
Stimme ich aber zu.
Und anders als ihr erstes Album, wo zum Beispiel Star Rider ja absolut herausstach als so Hit-Single, sage ich mal, ist dieses Album unglaublich homogen. Die Songs stechen, da sticht kaum einer einzeln raus, sie sind aber alle gleich gut. Es ist so ein Album, was ich immer am Stück durchhöre komplett, wo ich nicht sage, ach komm, ich mache jetzt den Song an und dann skippe ich und gib mir den nächsten oder so, sondern ja.
Da kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, ich mag die Stimme von dem Sänger, die Musik ist gut, ist alles gut gemacht, aber da, ich finde das relativ schnell ermüdend. Also ich, das läuft sich tot. So im Laufe des Albums verliere ich einfach das Interesse irgendwann. Wenn ich das jetzt einfach nur höre und nicht jetzt, um hier mich hinzusetzen und zu gucken, worum geht's eigentlich und so weiter, mir was aufzuschreiben. Sondern wenn ich es einfach anmache, um es zu hören, merke ich dann irgendwann, kriege ich das eigentlich gar nicht mehr so mit. Das plätschert dann so vor sich hin.
Okay.
Stört nicht weiter, weißt du so.
Ja, passiert. Also würde mir nicht passieren, aber ich hätte es Lust, ganz kurz noch von meinem Live-Erlebnis zu erzählen. Dann ist es weg und ich vergesse es nicht und ärgere mich dann 3 Tage lang. Ich habe den neulich live gesehen.
Hellas. In Berlin.
In einem Club, der tut das nichts zur Sache. Ich habe mit jemandem vom Club noch geschrieben, weil es gab mehrere Faktoren, warum dieses Konzert für mich sehr enttäuschend war. Die Karten hatte ich kurz vor Corona gekauft und dann musste ich jetzt 2 Jahre warten. Ich hatte riesen Erwartungen. Und dann waren 2 Faktoren. Das eine war, ich fand den Sound nicht so brillant, wie er hätte sein können. Das ist allerdings subjektiv. Da lasse ich mich auch drauf ein, dass das nicht objektiv war. Mein Kumpel, der mit war, der fand es gut. Die Klimaanlage war nicht richtig gut an. Es war zu stickig und es war wirklich ein warmer Tag. Es war unangenehm, ich habe geschwitzt. Und der Mensch, mit dem ich geschrieben hatte, meinte, naja, die Bands, die wollen das ganz oft so. Und ich denke mir, ey Leute, wir haben immer noch Corona, dreht die Lüftung auf. Ich habe schon Konzerte erlebt, da war es wirklich frisch und da brauchte ich einen Pulli. Die Band hat es auch überlebt. Also das kann kein Argument sein. Und dann, und das ist mit der größte Grund, und da weiß ich nicht, ob ich ein bisschen komisch bin, die Band wurde die ganze Zeit von hinten angestrahlt. So vornehmlich mit blauem und lilafarbenem Licht und Magenta.
War auch noch Nebel auf der Bühne?
Auch Nebel. Die hatten schwarze Klamotten an. Ich habe 5 Silhouetten gesehen. Ich hatte absolut keinen visuellen Input. Und die haben gut gespielt. Die können ihre Instrumente. Der Tommy hat super gesungen. Also es war rein musikalisch richtig gut. Aber es hat mich irgendwie nicht abgeholt, nicht mitgenommen. Ich habe dadurch natürlich, weil ich visuell nicht viel zum Gucken hatte, auch noch mehr auf die Musik geachtet. Und irgendwie zieht mich das da nicht so in den Bann, wenn mir das Visuelle fehlt.
Kenne ich total.
Und dann eine Sache, die mich auch gestört hat, das ist allerdings nun kein Grund, ein ganzes Konzert doof zu finden, aber keinerlei Interaktion mit dem Publikum. Ich glaube, er hat einen Satz am Anfang gesagt und dann gar nichts mehr. Und dann ist mir etwas, wirklich am Ende, ich war richtig frustriert, ich war auch in so einem Negativsog. Ich habe manchmal, dass meine Stimmung dann kippt und ich dann also nicht mehr aus diesem Loch rauskomme. Ich bin dann beim letzten Song, also wahrscheinlich war es der letzte Song, bin ich gegangen. Also mein Kumpel wollte eh schon los, keine Ahnung, der hat irgendwie am nächsten Tag was zu tun. Und das war schade. Weil rein objektiv gesehen, musikalisch haben die wirklich gut gespielt. Und dann habe ich auf Instagram ein paar Live-Aufnahmen gehört und gesehen, Live-Videos. Und die klangen ähnlich, wie ich es wahrgenommen hatte. So ein bisschen verwaschen dumpf.
Also die Aufnahmen waren auch von dem Auftritt, bei dem du warst, oder?
Genau, okay. Genau. Und also es ist ein Multifaktoren-Ding und jetzt am Ende wird man es nicht mehr aufdröseln können, was es war. Fakt ist, dass mich das mit dieser Dunkelheit sehr gestört hat. Ich will eine Band sehen.
Ja, geht mir genauso.
Die standen vorher am Merch. Ich habe noch mit dem Drummer gesprochen. Ich wusste nicht, dass es der Drummer ist. Es war wieder ein klassischer Kein Morgen mehr. Und habe ein Patch gekauft und dann dachte ich so, ich kenne den doch. Und dann nochmal kurz geguckt. Ach verdammt, das war der Drummer. Und aber sehr sympathisch. Und naja. Aber also an sich live, sie können es echt gut, aber verdammt noch mal, macht ein Licht an beim nächsten Mal, sonst bring ich mir einen Halogen- und Scheinwerfer mit.
Ja, ich kenne dieses Problem oder dieses Gefühl, als ich vor 5 Jahren oder so Ylva gesehen habe.
Ja.
Das war auch, die waren auch alle dunkel angezogen. Der Sänger hat, glaube ich, die ganze Zeit auch eine Kapuze aufgehabt, weißt du? Und dann war nur von hinten, also ja, nur von hinten kam Licht. Ich weiß nicht, ob auch Nebel war auf der Bühne, aber auf jeden Fall war die ganze Zeit so eine Lasershow irgendwie so im Hintergrund, so Animationen oder so. Mhm. Aber eigentlich hast du die Musiker, du hast nur schwarze Silhouetten gesehen. Und das ist ja für einen Song mal okay. Aber wenn ich das 1,5 Stunden oder 2 Stunden nur die ganze Zeit sehe, dann das nervt mich dann auch.
Ja.
Dafür brauche ich nicht zum Konzert gehen, weißt du so.
Das ist super, wenn man es bei einem Song macht, bei einem ruhigen vielleicht oder so, um auch mal genau dann die Leute mit dem Fokus aufs Hören zu setzen. Ja. Aber die ganze Zeit.
Aber ich gehe auch nicht zu einem Konzert, um die Musiker alle nicht zu sehen.
Zumal, seien wir ehrlich, auf dem Album klingen sie viel, viel besser als live. Also, so gut sie auch ihre Instrumente spielen, den GX1 oder wie der Synthesizer heißt, den hatten sie auf der Bühne nicht. Also, ne? Wie auch, der Stück, aber. Und ich hab letzter Satz und dann machen wir hier weiter. Silvester letzten Jahres. Hatte ich schon einen Tee, bevor die Gäste kamen?
Klar.
Muss so sein. 20 Uhr oder was war das? Stimmt, ich habe die Klingel nicht gehört und habe einfach meine Anlage so hochgedreht, wie sie es schafft. Und da hat es mir so richtig im Brustkorb gebrummt und habe Labyrinth of Distant Echoes von Conundrum, von dem 2. Album gehört. Alter, das war so ein Gänsehautmoment. Das war dann schon so, okay, gut, und irgendwann nächstes Jahr sehe ich sie dann live. Und dieses Gefühl hatte ich live halt überhaupt nicht. Es war hier in meinem Arbeitszimmer viel, viel geiler als live. Und das war so richtig ein Tritt in die Eier irgendwie.
Ja, scheiße.
Naja. Aber ich war insofern froh, als dass sie es live halt auch bringen, theoretisch. Also sie spielen gut. Das sind gute Musiker. So.
Ja.
Okay, wollen wir weitermachen?
Ja, 4. Song, The Inner Chamber.
Genau.
Jetzt wurde genug marschiert. Jetzt werden die Knobelbecher ausgezogen.
Die Knobel, weil sie jetzt Dungeons and Dragons spielen, meinst du? Knobelbecher oder?
Nee, Knobelbecher, also Springerstiefel. Oder hier Bundeswehrstiefel. Sagt man auch Knobelbecher dazu?
Das kenne ich nicht, nee.
In Westdeutschland sagt man da Knobelbecher zu.
Ach so, okay.
Oder sie haben die Sabbatrons ausgezogen.
Ja.
Das sagt dir was.
Das sagt mir was.
Ach, guck mal. So. Jetzt wird auf jeden Fall eine Verschnaufpause gemacht. Jetzt wird ein bisschen Badadesk hier gechillt. Und nach 2 Minuten geht's dann wieder progressiv und experimentell los. Jetzt stellt sich aber die Frage, weil der Erzähler betritt dann diese Inner Chamber, diese Kammer. Heißt das, der ist jetzt also tot? Ist das das Jenseits? Oder schläft der und der träumt jetzt? Oder was ist da passiert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich will noch ganz kurz
auf gar keinen Fall
auf die Musik eingehen.
Ja, mach mal.
Wie ich das versuche, seit mehreren Folgen zu etablieren. Dass wir erst über die Musik sprechen und dann die Songtexte. Wie du meintest, nach 2 Minuten 25, da hast du so sehr markante Synthes wieder und so einen hüpfenden Rhythmus. Und das ist so Hellas einfach, ja. Das ist typisch Hellas.
Ach, unsere Hellas.
Ja. Nee, aber wirklich, es ist ein ganz, ganz klassisch irgendwie diese fröhlichen Melodielinien, die einfach auch haben. Ich mag das.
Ja, das ganze Album hat so ein, hat trotz der, irgendwie ist, das ist zwar, das klingt dunkel, aber es hat immer so ein Feel-Good-Vibe.
Ja. Das sind hochmotivierte Abenteurer, die da losziehen.
So, die verlieren nicht ihre Motivation oder ihre gute Laune, trotz dem ganzen Blut und Gekröse drumherum.
Ja. Mhm. Und du hast auch ein 1A-Solo drin, E-Gitarren-Solo. Am Ende dann wieder ein Melodiewechsel, der auch richtig gut ist. Und dann fast 2 Minuten so ein Ausspiel, also wo sie richtig den Song ohne Text dann noch beenden und da ordentlich abgehen. Ja, ich mag das. Und gerade so vom Aufbau her, das weißt du jetzt nicht, weil du die anderen Alben nicht kennst, glaube ich.
Exakt.
Der Aufbau ist ähnlich wie das von mir eben schon gefeierte Labyrinth of Distant Echoes. Auch ein bisschen von der Melodie wie Golden City of Samira, auch ein ganz großes Album.
Mhm.
Und gerade
wem?
Der Song Golden City of Samira von Hellas.
Ach so.
Ja.
Okay.
Und ja, so diese ersten beiden Strophen sehr langsam gesungen, sehr ruhig. Ich finde auch seine Stimme klingt da unglaublich gut. Also singen kann er, der Mann, das muss
ja,
man lassen.
Kann er.
Und dann geht's eben so, dann steigert es sich so, dann geht's los. Und das mag ich eben einfach auch an der Band. Dieses so richtig Progressive Rock ist es ja nicht, weil dazu ist es nicht komplex genug, aber es ist eben auch nicht so unterkomplex wie viele einfache Rocksongs.
Ja.
Ja, ey, und inhaltlich, geh mir doch weg. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie die Gruppe, die sucht nach dieser inneren Kammer, wo auch immer die jetzt ist, so, ja. Und sie sind im Banne der Dunkelheit. Aber, ja, wollen sie da eine Quelle der Jugend finden, inmitten dieser Insel, im Land der Toten? Ich weiß es nicht.
Ja, also mich brauchst du nicht angucken.
Man könnte eigentlich.
Dein Blut unterlaufenden Augen.
Ich sehe heute ziemlich fertig aus, oder?
Wie immer halt.
Ach man, ey.
An einem Freitag,
ich bitte dich. Ja. Du könntest einfach mit einem Rotstift blind 3 Punkte machen. Auf den Songtag. Und dann, die werden ja von irgendwelchen Wörtern landen, die Punkte, und die dann verbinden. Und daraus machst du dann, so ähnlich wie Manowar.
Ja.
Mit einem Wörterbuch arbeiten.
Habe ich jetzt sofort dran gedacht.
Ja, ne?
Manowar, als du angefangen hast, so die Idee darzulegen.
Blood, Sworn Glory of the
Steelfire.
Richtig. Ja, du, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Aber Flaming Metal System von Manila Road ist geil.
Ja.
So.
Es ist ja auch egal. Guck mal, wir haben alles Wichtige drin. Da wird durch die Dimensionen gereist, ja. Sie werden ins Unbekannte geworfen. Es geht zum Land der Toten. Es gibt ein Auge der Weisheit und eine Quelle. Es ist doch alles da.
Alles ist dabei.
Kannst dir eine neue Edda draus schreiben?
Ich bitte dich.
Also.
Ist schon in Arbeit. Die Hedda. Mit Ä.
Sehr gut, ja. Ja.
Ja.
Gehen wir zum nächsten Song.
Fünfter Song.
Genau, dem fünften Song und meinem Lieblingssong auf diesem Album.
Illusion's Gate.
Das Tor der Ausflucht, des Entweichens.
So, und zu diesem Song gibt es ein Musikvideo. Und du weißt, ich lehne Musikvideos bei Metal sowieso ab. Aber ich habe gedacht, ich guck's mir mal an. Vielleicht verstehe ich dann mehr.
Ja.
Fehlanzeige. Darf ich erst was zum Video erzählen, bevor du auf den Song eingehst? Oder willst du erst den musikalischen Aufbau erzählen? Nee,
erzähl du mal jetzt ein bisschen was.
Also ich habe das Musikvideo geguckt und in dem Video laufen Gestalten in schwarzen Kutten mit Kapuzen durch den Wald. Sie stehen zeitweise stehen sie an einer Schlucht. Der Sänger hat manchmal so ein bisschen, Kontaktlinsen aus dem Faschingsverleih in den Augen. Und ich weiß nicht, ob er dann besessen spielt, ob er dann ein Dämon ist oder ein Priester oder so. Man weiß nicht, es gibt viel Rauch und Nebel und indirekte Beleuchtung und einen Felsbrocken, der durchs All fliegt. Und am Ende sieht man noch eine Art Steinkreis auf einer Wiese, wo wahrscheinlich irgendein selbsternannter Druide seine Kultstätte errichtet hat. Das war's. Also, ist man schlauer, wenn man das Video guckt? Nein.
Nein, ja. Ich kenne das Video auch, aber nein.
Einfach nein.
Einfach nein.
Kommen wir das kann auch nicht viel mehr gekostet haben als das Bewitched-Video von Candlemass. Nur mit einer besseren Kamera halt.
Ja. Ja. Nee. Machen wir erstmal die Musik. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich eine Affinität zu einem ganz bestimmten, von mir immer als reitend bezeichnenden Rhythmus habe, den man aus Songs kennt wie Jazz and the Ancient Ones, Sulphur Giants, Zorro's Ascent von Alice Cooper.
Steppenwolf, Born to be Wild.
Nee, das ist nicht der gleiche Rhythmus, den ich meine.
Nee, aber hier, Dings, Black Sabbath, Paranoid?
Auch nicht. Ich wollte eigentlich, ich habe mal ganz viele Insta-Stories gemacht.
Ja.
Und da waren
ich weiß, was du meinst. War Paranoid nicht dabei?
Ich glaube nicht. Du hast es ein bisschen beim Immigrant Song, aber auch nicht genau der, also von Led Zeppelin, aber auch nicht genau der Rhythmus, den ich meine.
Ich weiß, welchen du meinst. Ist ja jetzt auch egal, bevor wir uns verheddern. Ich weiß, welchen du meinst. So.
Magnum haben auch einen ganz tollen Song, der den Rhythmus hat. Da gibt's ganz viele. Ich kann die ja irgendwann noch mal aufzählen, weil da werden wir immer wieder drauf. Und wenn ein Lied diesen Rhythmus hat, dann hat's meistens schon bei mir gewonnen. Und so haben wir's hier auch. So hüpfend irgendwie. Und ich bin ein simples Kerlchen. Ich mag das. Und ansonsten, dieses Lied ist jetzt recht einfach gehalten, Strophe, Refrain, Strophe, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue und mich recht entsinne. Ja. Hm. Gutes Ding, was sagst du dazu? Ich finde ihn sehr intensiv einfach.
Ja, der Song gefällt mir. Ich kann dir nicht sagen, ob das mal, also nein, ich glaube, mein Lieblingssong ist ein anderer, aber der ist gut, der gefällt mir. Das Video, na, kannst du, brauche ich nicht. Wie war deine Frage?
Wie er dir so gefällt musikalisch, glaube ich.
Gut.
Ich finde gerade die It's a Fight You Cannot Win und so fort, bis zum ersten Refrain, das Ende, On a Voyage Through the Stars and Beyond, das ist einfach musikalisch ganz groß.
Musikalisch ist ganz groß, textlich ist es ja wieder eher pessimistisch, ne? Du kannst, du rennst weg, aber du kannst eh nicht entkommen, aber du kannst den Kampf eh nicht gewinnen und also irgendwie ist es ja auch dann sinnlos,
ja,
überhaupt zu rennen. Aber ist wahrscheinlich Fluchtinstinkt oder so.
Ich wünschte auch, ich könnte hier irgendwie was Witziges erzählen. Ich verstehe den Text aber einfach nicht. Irgendwie geht's um den alten Baum, der Ancient Tree. Das wird wahrscheinlich der Baum sein, wo diese Insel drin ist. Ich frage mich nur,
kommt Yggdrasil.
Ja.
Im weitesten Sinne.
Nur bei Yggdrasil sind die Welten ja oben in der Krone drin, oder beziehungsweise die, das ist eh ja nicht festgelegt, aber hier ist es halt mitten im Stamm drin und kann mir vorstellen, dass dieser Ancient Tree dann eben der Baum ist, in dem diese Welt drin ist, die Isle of Wisdom.
Alles andere wird keinen Sinn ergeben.
Ist nur witzig, wenn die jetzt erst im fünften Song auf der Isle of Wisdom ankommen und die ersten vier Songs noch in der anderen Welt gespielt haben.
Hm.
Und dieser Hellas, dieser Krieger, wird ja irgendwie da auch durch den Kosmos transportiert und durch Dimensionen. Erinnert mich immer ganz stark an Michael Moorcocks Ewigen Helden. Hm. Wir kommen auch gleich noch mal zu einer Stelle, die mich auch an einen Roman von Michael Moorcock erinnert. Mag sein, dass das da irgendwie mit reinspielt.
Der Ritter, der durchs All fliegt. Space Knight. Gibt's eigentlich Space Knight noch im Fernsehen? Wo waren es immer?
Was ist denn Space Knight?
War das irgend so ein Ass, ARD, Alpha oder irgend so ein, wo dann einfach die ganze Nacht werden da nur so Weltallaufnahmen gezeigt. Auf anderen Sendern fährt die ganze Nacht eine Dampflok und auf noch anderen Sendern hast du die ganze Nacht Kaminfeuer und dann aber irgendwo hast du Space Night, ARD oder so. Ich weiß nicht, dann läuft da irgendwie 4 Stunden nachts nur Weltraum.
Okay, also Nacht und nicht Ritter, jetzt habe ich es begriffen. Gut. Ich kenne nur die Silverhawks. Silverhawks, kennst du diese Zeichentrickserie?
Habe ich nie geguckt, aber ja.
Partly Metal, partly Real, Silverhawks. Das ist so geil. Okay, anschauen, anhören. Ist ein, das wird mein Ohrwurm für die ganze nächste Woche. Ich wollte noch sagen, bei dieser Quelle hier, in dem Song davor, die kommt, glaube ich, später taucht die nochmal auf, wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich täusche ich mich, ist auch egal. Diese mysteriöse Quelle, wo das Auge der Weisheit drin ist, erinnert mich an eine der vielen Quellen der nordischen Mythologie. Es gibt doch unter anderem Mimirs Brunnen, wo der Riese Mimir sitzt und Odin, um Weisheit zu erlangen, wirft ein Auge rein.
Ja,
ein Motiv, soweit, was auch in diesem wunderbaren Song The Lake von Bathory aufgegriffen
großartig.
Wird. Einer meiner Lieblingssongs von Bathory. Wie auch immer. Also es gibt diesen Mimirsbrunnen, den Brunnen der Weisheit, wo eben hier Mimir sitzt. Dann gibt es noch den Urdbrunnen, benannt nach der ein Nor von den drei Norn.
Ja, Urd.
Urd, Verdandi und Skuld. Die Schicksalsquelle, wobei das Schicksal nicht aus dieser Quelle entspringt, sondern es ist nur danach benannt. Dann gibt es noch den Herfgelmir, wenn ich es richtig ausspreche, aus der irgendwie alle Flüsse der Welt entspringen. Und vielleicht, um hier überhaupt einen Deutungsansatz anbieten zu können, hat es damit zu tun.
Ja, möglich.
Aber da hier alles so vage gehalten ist, ja, ist ein bisschen fruchtlos. Macht keinen Spaß, ehrlich gesagt. Wenn man so gar keine Anhaltspunkte hat. Also, die Deutung macht keinen Spaß, wenn man keine Anhaltspunkte hat.
Texte sind scheiße. Nein, sie sind ja.
Du meinst zurück zu Urmenschen und einfach nur noch sich angrunzen?
Nein. Ich meinte konkret, diese Texte sind scheiße, aber auch da wollte ich ja mich gerade korrigieren und sagen, die sind ja jetzt nicht scheiße, aber es nervt, wenn man halt nichts versteht.
Ja.
So.
In der Tat.
Also, willst du noch was sagen zu dem Song oder gehen wir zum nächsten?
Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Song.
Ist das jetzt schon Gallivants of Space?
Ganz genau, ja.
Also Gallivants in Klammern of Space.
Und ich höre jetzt schon alle Doctor Who-Fans rufen, aber kein Gallifrey ist der Planet. Magst du Doctor Who?
Ich hab mal eine oder zwei Staffeln geguckt. Da war die seine Begleiterin. Oh, die, ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt.
Nebula aus.
Verdammte Scheiße. Aber sie hat dann später bei Secret Diary of a Call Girl die Hauptrolle gespielt. Und die, die ihre Mutter gespielt hat bei Doctor Who, das war bei King Ralph seine bürgerliche Liebesdame.
Okay, ich bin völlig raus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so schlecht. Du hast mich wahrscheinlich mit ADS angesteckt. Ich bin ständig heute off-topic irgendwie, aber.
Good Golly, Miss Molly. Little Richard?
Nee.
Johnny B. Bad. WCW. Jetzt driften wir vollkommen ab.
Wir waren bei Gallifrey.
Nein, bei Gallivants of Space.
Genau, und die Doctor Who-Fans werden sagen, aber kein Gallifrey ist auch die Schrift. Und ich sage, ist mir egal. Gallivants of Space, das ist eh ganz komisch, weil Gallivant eigentlich, ist es ein Verb, to Gallivant heißt so viel wie sich herumtreiben oder sich amüsieren. Das ist überhaupt kein Substantiv. Also
so,
das sind die
schon mal an.
Das sind die Herumtreiber des Weltalls.
Das sind Schweden, die können halt kein Englisch.
Du meinst, Schweden sind generell Rumtreiber des Weltalls.
Nee.
So wie Clark Olafsson? Nee, wie hieß er?
Oh, Mann!
Olusson?
Clark? Sag mal. Ich hab's doch erst vorgestern zu Ende geguckt.
Ich noch nicht, bin bei Folge 4, glaube ich.
Clark.
Auf Netflix. Für die es nicht wissen, während Pint hier gerade überlebt.
Die Serie heißt Clark.
Mit Bill Skarsgård, bekannt auch als S aus der Neuverfilmung.
Buch und Regie Jonas Åkerlund. Bekannt auch als ursprüngliches Mitglied von Bathory und später als Regisseur von Lords of Chaos und diversen großartigen, erfolgreichen Musikvideos.
Dein Ernst?
Und sein erster Film war Spun.
Der hat Regie geführt?
Ja.
Cool. Die macht unglaublich Spaß, die Serie.
Wenigstens da sind wir uns einig.
Und Daniel Eriksson Sänger von Wartrein, mhm, hat auch einen 30-sekündigen Kurzauftritt.
Ja, fand ich witzig.
Ja. Ja, also die Gallivants of Space, die Rumtreiber des Weltalls oder auch Schweden genannt, laut deiner Definition. Es ist ein schnelles Lied. Es
ja.
Ist, du hast einen direkten Einstieg, kraftvoll, intensiv, regelrecht drängend.
Schmissig. Tatsächlich muss ich sagen, der Anfang von dem Song, das hat mich auch ein bisschen an The Devil's Blood erinnert.
Hm. Ja, ich.
Also nur das Intro von dem Song, so, denn, ja.
Du hast recht, ich hab's vorm Ohr, quasi. Nicht vorm Auge, sondern vorm Ohr.
Und wir wissen ja, für The Devil's Blood hat Erik Danielsson von Wartrein auch einen Song geschrieben. The Yonder Beckons. Ach, es hängt alles zusammen, ihr merkt schon.
Es hängt alles zusammen, alles ist Drache. Ja, was soll man zu dem Lied sagen? Also es ist schnell, es macht Spaß, es geht fast 6 Minuten.
Es ist rockig, erdig und in der Mitte unterbrochen durch einen retro-futuristischen Computer-Synthi-Soundbreak. Habe ich mir aufgeschrieben.
Ja,
ich,
ja,
ich lese nur vor.
Bei 2 Minuten, du stellst nur Fragen. Bei 2 Minuten 25, da setzt so eine fröhliche Melodie ein, wird fast schon Kansas-artig, ja, so wie die Band Kansas. So habe ich es empfunden. Und der GX1 ist da richtig am Aborgeln bis 3 Minuten 43. Und dann wird es wieder ein bisschen ruhig. Und dann haben wir ab 4 Minuten 27 wieder ein Tempo- und Melodiewechsel und ein sehr, sehr geiles Solo.
So nämlich.
Also macht Spaß.
Ja. Ich habe hier geschrieben, der Text erschließt sich mir nur. Ich glaube, ich wollte schreiben, erschließt sich mir null.
Also ich meine, so viel herausgelesen zu haben, wie dass diese jungen Menschen, diese Kinder, von denen ja laut der Band die Handlung handelt.
Von denen ich ja bislang gar nichts wusste, dass es das
ja, ist, ne? Von denen die Handlung handeln tut, um diesen wunderschön vergeigten Satz noch abzurunden. Ja, und die kommen irgendwo an. Weil sie sind ja auch irgendwann irgendwo losgegangen. Also müssen sie ja auch mal ankommen.
Ergibt total Sinn.
Oder? Also, Mann, wenn wir hier nicht den Grimme-Preis kriegen, ich weiß auch nicht. Ja, und dann gibt's wieder einen bösen Alchemisten. Weil warum auch nicht? Es gibt überall böse Männer. Alle haben sie ihre
Giftmischer. Hat man früher gesagt.
Ja, alle haben sie ihre Pläne und wollen Macht ausüben.
Ränke schmieden.
Ja, es werden irgendwelche Geheimnisse durch Lügen ausgetauscht. Wirklich, lest euch die Texte durch, wenn ihr euch wundert, warum wir heute so hier so rumstottern und so rumgrübeln. Es ist sehr diffus gehalten, muss man einfach so sagen.
Ja. Kann ich nichts weiter zu sagen.
Dann belassen wir es dabei. Wir sind ja auch schon wieder ziemlich lange.
Oh Gott, ja. Gehen wir zum 7. Song?
Ja.
Stygian Depths.
Eine solide Mittempo-Nummer und wie ich finde, der. Es klingt böse, aber der nichtssagendste Song von dem Album. Ich finde den, der ist gut, aber er sticht für mich am wenigsten heraus.
Ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, das ist mein Lieblingssong auf dem Album, aber der hat sich bei mir irgendwie, weiß ich nicht, am meisten irgendwie eingeprägt? Nee, auch nicht. Ach, scheiß drauf. Der sticht ein bisschen heraus. Punkt.
Dann hast du eine ganz konträre Sichtweise als ich, aber gut.
Ja.
Ist doch auch mal schön.
Ja. Also der beginnt ja relativ klassisch hardrockig, oldschool hardrockig. Aber dann kommt so ein Spielautomaten-Sound dazu. Ja. Der da rumtutet und mir auf den Sack geht. Und dann beginnt der Gesang und dann im Mittelteil. Kann auch sein, dass es mir deshalb gefiel, weil im Mittelteil hat das so leichte Anleihen an Child in Time von Deep Purple.
Ein unglaublich grandioses Lied, ich weiß, was du meinst.
So, siehst du? Und weil ich dieses Lied halt mag, vielleicht habe ich deshalb irgendwie mir hier das angekreuzt, dass mir der Song irgendwie zugesagt hat. Aber ich habe es jetzt auch nicht konkretisiert, inwiefern.
Na gut.
Ah, ja.
Ja, inhaltlich steht bei mir nur wer, wo, mehr habe ich nicht. Dabei geben die Lyrics verschiedene Stichworte, wo man denken könnte, ja, da kann man was draus machen. Also wir haben hier zum Beispiel
nicht zu sagen Namen.
Namen, genau. He beheld the rage of Aquilo.
Aquilo, wer ist das?
Aquilo ist in der römischen Mythologie der nordöstliche Wind.
Oder die Personifizierung des Nordwindes oder des Nordostwindes.
Genau. Weißt du übrigens, wie der Nordwind bei den Römern heißt?
Nein.
Septentrio. Womit wir schon wieder bei Vatein sind.
Ja.
Und Folge 29, wenn ich mich recht entsinne.
Absolut richtig.
Ja. Später ist die Rede von einer Harfe der Sorge. Und noch später geht's viel, oder singt ihr viel The Breeze of Aran.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob man es richtig ausspricht, aber das ist keltisch. Niemand weiß,
wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, man spricht es Araun aus.
Araun, okay. Ist in der walisischen Mythologie ein Fürst der Anderswelt oder die Unterwelt im Allgemeinen?
So, jetzt wäre nämlich die nächste Frage gewesen, was ist denn die Anderswelt? Ist das das Jenseits? Ist das das Totenreich? Ist das die Unterwelt?
Oder eine Parallelwelt zu unserer? Da gibt es auch verschiedene Ansichten. Ich bin allerdings in der keltischen Mythologie leider nicht gut bewandert.
Ich gar nicht.
Wir kommen später noch mal drauf zu, wenn wir über Duel sprechen werden.
Okay.
Irgendwann. Es gibt auch auf der Black Area von Danzig, auch ein Album, was ich immer mal wieder hier anspreche, gibt es hinten nach den Songs, die von Paradise Lost handeln, kommen noch mal zwei Songs. The Morrigu ist, glaube ich, der letzte oder der vorletzte. Das ist die Totengöttin. Und der andere heißt nur CWN und dann ANNWN. Also das kann man nicht aussprechen. Das sind
heißt die, Lisa bestimmt.
Ja, aber das sind die Hunde des Araun.
Guck da mal ich an.
Jahrelang nicht gewusst, was ist denn hier los? Glenn, wo sind die Vokale?
Und Charon kommt noch vor, ne?
Genau, der Fährmann in der griechischen Mythologie.
Den kennt man, den kennt ja jeder.
Ja. Und diese
mit den Münzen, ne? Gibt man dem, nee, also wenn man stirbt, dann kriegt man Münzen auf die Augen gelegt, damit man die dem gibt, damit der einen rüberschippert.
Genau.
So.
Und manchmal auch, wenn sie in den Mund gelegt, der Obolus, wobei der Obolus, oh Gott, jetzt ganz gefährliches Halbwissen, war, glaube ich, keine Münze, sondern nur ein Stück Silber. Mein Lateinlehrer wird jetzt schreien, wenn er das hört.
Eastern Promises.
Guter Film mit Aragorn, wie heißt er denn?
Haben die da nicht auch irgendwie sich Münzen auf die Augen gelegt?
Das kann schon sein.
Die Mafiosi?
Hilf mir doch mal bitte, wie heißt er denn?
Weiß ich jetzt Viggo auch nicht mehr. Genau der.
War das nicht dieser Kampf, wo die nackt in der Sauna waren?
Das weiß ich nicht mehr. Du meinst so wie bei Red Heat? Mit Arnold Schwarzenegger?
Ja, da
in der Eröffnungsszene, wo sie sich in der Sauna kloppen und dann draußen im Schnee?
Ja, aber Eastern Promises und dann dieser andere geile Film History of Violence. Beide mit Viggo Mortensen sind beide sehr brutal.
Aber Red Heat war auch geil.
Demnächst in Plattenerei 2, der Filmpodcast. Jeden Mittwoch.
Da machen wir das Ranking aller Arnold Schwarzenegger-Filme.
Oh ja!
Vom schlechtesten zum besten.
Ja! Und danach alle Dolph Lundgren-Filme. Vom schlechtesten zum weniger schlechtesten.
Da habe ich, glaube ich, keinen einzigen gesehen.
Oh, da gibt's viele. Der Ritter der Apokalypse, stand ich als Kind total drauf. Der hatte so einen Nietenhandschuh, so ein bisschen wie Eric Adams bei Manowar in Gloves of Metal im Video. Richtig dumm. Und da muss er immer den Dämonen diesen Nietenhandschuh in den Nacken donnern, um die wieder zur Hölle zurückzuschicken oder so. Völlig.
Witzig.
Völlig Banane, aber als Kind mochte ich das so. Ich war ein riesiger Dolph Lundgren-Fan. Naja. Nee, ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Song geht. Und diese Harfe der Sorge erinnert mich an Corum, mein Lieblingsroman oder meine Lieblingsromanserie von Michael Moorcock. Weil hier auch später dann auch noch mal was von der walisischen Unterwelt gesprochen wird. Ich weiß es doch auch nicht. Ich mache hier nur Angebote. Ja.
Ach, bevor ich es vergesse. Ich habe heute Mittag eine Sprachnachricht bekommen von Ernie Fletenkicker, Krachmurger TV. Und er hat gesagt, er hat von mir geträumt und ich habe mich in dem Traum in eine schwarze Schlange verwandelt, die ihn töten wollte. Ich habe gesagt, er hat wahrscheinlich einfach nur Sehnsucht nach mir. Aber keiner weiß jetzt genau, warum er das geträumt hat. Ich habe gedacht, vielleicht kannst du das mit deinem Halbwissen von so solchen Sachen aufdröseln und erklären.
Er hat von dir als schwarze Schlange geträumt und du wolltest ihn töten?
Ja.
Das ist ziemlich symbolisch. Schwierig.
Mehr dazu dann demnächst in dem Symbolik-Podcast von Kein Morgen mehr alleine. Aber das ist auch ein Vlog. Das heißt, ihr könnt ihn dabei auch auf YouTube sehen. Oder?
Ach so. Naja, doch Felix Okkulte. Ach verdammt, da haben wir es schon wieder gehabt. Keins Okkulte Stunde. Also für alle, die in der anderen Folge nicht aufgepasst haben, wie ich bürgerlich heiße, jetzt wisst ihr das. Mit Vornamen. Keins Okkulte Stunde. Dann kann man mich einfach mit Zigarre rauchen, Whisky und oder Absinth oder alkoholfreien Bier trinken beobachten und ich monologisiere einfach so ganz frei. Oder ich mache das auf Twitch, dann können die Leute mit mir interagieren.
Und im Prinzip müsstest du während jeder Episode eine Zigarre rauchen. Und die Episode geht so lange, wie du für die Zigarre brauchst.
Das ist gut.
So, haben wir es doch schon wieder.
Naja,
und das Konzept steht.
Grüße an Ernie. Wir haben da noch was zusammen zu klären, aber das wird ein andermal besprochen.
Der große Podcaster-Boxkampf.
Ja. Aber dann in diesen kurzen Jeanshosen, die Ernie immer anhat.
Ja, aber ihr beide
habt dann kurze Jeans an.
Ihr müsst ja gegeneinander boxen.
Natürlich, ich zieh dann auch ran.
So.
Ja, der letzte Song, The Wind Carries the Bird.
Ach so, wir sind schon fertig mit Stygian Depths, auf gar keinen Fall.
Entschuldige bitte, wenn du noch was hast.
Ich habe das so interpretiert, es geht ja um dunkle Tiefen. Oder kalte Tiefen, ne?
Ja.
Also, ich habe das so interpretiert, dass der Erzähler ins Meer gerissen wird und im Zweifelsfall ertrinkt. Oder findet er unter Wasser den Zugang zu einer anderen Welt? Oder einfach den Palast von dem Herrscher in dieser Inselwelt? Also, es war für mich nicht klar, aber irgendwas passiert da im Wasser. Beziehungsweise unter Wasser.
Am Ende wird ja gesungen, dass er an den Ozean verloren geht, im Reich des Dämons. Ja, ist die Frage, ne? Kommt denn irgendeine Unterwelt? Aber wer ist das? Ist es Hellas, der da jetzt hinkommt?
Wahrscheinlich. Ich wüsste ja nicht, wer sonst. Sind ja sonst keine. Es gab ja kein Name-Dropping auf dem Album.
Tja.
Wir werden es heute nicht mehr erfahren.
Also. Ja, nee, nächster Song, würde ich sagen.
Abschlusssong. Letzter Song. The Wind Carries the Word. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir den Song ein, zwei Tage nach den anderen Songs angehört, weil der Song ist ja, glaube ich, auch relativ lang.
7 Minuten 18, ja.
Und ich habe mir genau nichts dazu aufgeschrieben.
Dann werde ich jetzt hier freestylen.
Bitte.
Rock-a-mock-a-fo.
Stage is yours.
Der Junge mit den Reds aus dem Video von Boomfunk MCs Freestyler.
Ja.
Der ist jetzt mit Schnurrbart versehen in, ich glaube, Paris. Ein Koch. Rock-a-mock-a-fo. Ja.
Also er ist nicht mit Heidi Klum verheiratet.
Nein.
Okay.
Wer ist denn mit Heidi Klum? Ach doch, der eine von den, der Kaulitz-Twins da hier.
Tom. Der hatte doch früher auch so fizzelige Dreadlocks, aber ja, die waren länger als die von dem Bombfunk-Boy. Egal.
Ich wollte noch sagen, weil vielleicht der eine oder die andere sagen wird, aber kein, wenn ihr die Songtexte nicht deuten könnt, warum habt ihr nicht ein anderes Hellas-Album besprochen? In meiner Vorstellung sprecht ihr alle mit so hohen Stimmen, also auch die Boys unter euch und die Diversen. Zu den anderen Songtexten der anderen Alben könnte ich auch nicht viel mehr sagen.
Cool.
Das machen wir in ein paar Jahren vielleicht mal noch dann. So, ja, also erstmal, mich erinnert dieser Song gerade vom Beginn her an die EP von Hellas. Da klang sie minimal anders als jetzt. Also auch sie entwickeln sich noch musikalisch weiter. Das merkt man, das finde ich gut. Und irgendwie erinnert es mich da so ein bisschen dran. Und ansonsten haben wir auch wieder ein Lied mit verschiedenen Melodien und Tempiwechseln. Ab einer Minute 35 wird es sehr ruhig. Ist dann im Grunde der gleiche Refrain wie vorher, aber ohne Gitarre. Und dann bei 2 Minuten 37 fängt so, also ändert sich die Melodie wieder und dann wird es so ein bisschen jazzig, so ein bisschen The Doors-Style. Richtig, klingt richtig die Orgel durch.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich dunkel.
Also weniger Synthesizer, mehr Orgel. Ja, und dann später steigert sich's und kulminiert in einem flehenden E-Gitarrenspiel. Dann nochmal später gibt's ein ekstatisches Solo. Ein letztes Auflehnen gegen das Ende. Denn textlich, da kommen wir gleich zu, ist das Ganze ja auch eher so resigniert, kommt's rüber. Es ist ja textlich irgendwie negativ. Also wir haben kein Happy End.
Ich habe gerade ein Déjà-vu. Als hätten wir vor kurzem auch eine Episode aufgenommen und hätten da auch gesagt, irgendwie am Ende hat man kein Happy End bei dem Album. War das Nightwish?
Da schließt sich ja der Kreis bei Nightwish, ne? Das könnte sein. Doch, natürlich. Crystal, Oh Sweet Crystal und so weiter und so fort. Das hat, ja doch.
Irgendwas
doch,
war
doch
da.
Du hast recht, das war die Nightwish-Folge.
Ja. siehst du.
Das war auch ganz großes Kino, bitte nochmal anhören. Ja, so und textlich habe ich, wie ich hier sehe, mir nichts aufgeschrieben, was ich ein bisschen komisch finde. Aber es wundert mich auch nicht.
Fun Fact, ist ein Instrumentalsong? Nein.
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
In der ersten Strophe wird was von der Trinität gesungen, die Trinity Chanting Wisdom, also eine Trinität, die Weisheit
Kund singt.
Wie?
Kund singt.
Kund singt, ja, schön. Vielleicht die Nornen?
Wahrscheinlich.
Oder die Griechischen, die Parzen? Waren die Parzen griechisch? Nee, die Mäuren waren griechisch.
Das weiß ich nicht.
Ist doch auch alles egal. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Wir sind alle transzendental obdachlos.
Die Mäuren. Wie heißen denn nochmal diese Figuren auf der Osterinsel? Die heißen so
Maori?
Ähnlich. Nein. Diese Steinfiguren.
Nee, ich weiß, was du meinst, aber.
Die heißen so ähnlich. Ja, egal. Sprich
okay.
Weiter.
Ja,
ich google das. Sprich mal weiter.
Google das später. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und jetzt ist es ein bisschen langweilig, dass wir uns immer wiederholen, weil wir keine Ahnung haben. Aber es ist so.
Moai heißen die.
Wie? Moai?
Moai.
Okay.
Diese Steinfiguren auf der Osterinsel. So.
Irgendwie versuchen Menschen, die Gruppe, versuchen irgendwie diesen Baum der Weisheit lebendig zu kriegen, aufzuwecken. Sie rufen ein Gespenst, einen Geist in dieser Kammer, in der Kammer der Weisheit wahrscheinlich. Oder
höchstwahrscheinlich.
Der inneren Kammer, the inner chamber.
Naja, die meinte ich.
Wirklich, ich habe keine Ahnung. Und dann kommt ein dreieugiger Sturm. Also, wenn du denkst, jetzt ist mal gut, dann kommt noch ein dreieugiger Sturm. Was ist ein dreieugiger Sturm?
Naja, das Auge des Sturms oder Auge des Orkans oder so.
Ja,
aber das mit drei.
Das ist ein hochkomplexes Wettersystem.
Bitte?
Also, seien wir mal realistisch.
Mal Kachelmann an Texten und Fragen.
Ja. Ja, der kriegt wahrscheinlich platzt eine Ader, wenn ihn wieder jemand nach schlechtem Wetter fragt. Wird es da nachher regnen? So, nein, das weiß niemand. Ist es wirklich unglaublich schwer also man weiß nicht, wann es wo regnen wird, wenn so eine Gewitterfront kommt.
Letzte Woche hat mein Handy gesagt, ab 20 Uhr soll es regnen. Und es hat ab 21 Uhr regnet.
Huiuiui.
Also?
Kann dein Handy auch Lotto zahlen?
Muss schon was dran sein. Nee, leider nicht.
Schade. Ja, ich lese mal die letzte Strophe einfach vor, damit
Mach mal.
Die verehrten HörerInnen wissen, wovon wir überhaupt reden. Terrified you stare into the dark and empty night, paralyzed as shadows passing by, whispering voices haunting you, they are torturing your mind. The circle's closed, so are your eyes. Also der Kreis ist geschlossen, genau wie deine Augen. Auf dem ersten Album von Hellas, da wird Hellas, ich glaube, erstochen, um am Anfang von Conundrum viele Jahre später wach zu werden, aus der Unterwelt aufzusteigen. Vielleicht ist das jetzt hier wieder so ein Ding. Vielleicht wird das nächste Album die Fortsetzung zu diesem hier.
Höchstwahrscheinlich.
Es wäre wirklich schön gewesen, die Band mal zu interviewen, aber ich glaube, die hätten sich da sehr bedeckt gehalten, weil, das muss man auch wissen, ist wichtig, muss man wissen, es gab zu Conundrum, ihrem zweiten Album, eine kleine Doku, eine halbstündige, glaube ich, halbe Stunde oder irgendwie so, und da kriegt man so ein bisschen mit, dass die live und direkt beim Song schreiben, sich die Texte auch ausdenken und da gemeinsam drüber rumgrübeln. Und zwar schon brainstormen, was so passiert, aber gefühlt gibt's da keine kongruente Handlung, wo einer sagen kann, so das hier ist jetzt der Kodex, das ist verifiziert, so ist das.
Aber ich als ehemaliger Musiker muss hier mal einschreiten und dir jetzt offenbaren, dass es ganz normal ist, dass man sich den Text ausdenkt, während man ihn schreibt.
Nee, es kommt immer drauf an. Ich meine, es gibt ja auch Musiker, die ihre Melodien zu den Texten schreiben oder einen Text haben, den sie dann anpassen an die Melodie, aber schon ein Grundgerüst
haben. Ich dachte, es ging jetzt um das Schreiben des Textes.
Ja, ja. Aber es gibt ja Musiker, die haben den Text zuerst.
Ja, aber wenn du den Text schreibst, musst du ihn dir ja ausdenken. Sonst kannst du ihn ja nicht aufschreiben.
Ja, aber also, dass sie gemeinsam sich einen Text ausdenken, das meinte ich. Und alle da irgendwie Sachen reinwerfen. Der Name klingt besser als der Name und ach, er macht das und was soll denn das bedeuten und so. Also.
Ja, okay.
Am Ende wusste keiner so genau, was passiert da eigentlich. So kommt es in der Doku rüber. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich die geguckt habe, aber. Ja.
Okay.
Das ist alles heute sehr mysteriös.
Ja. Gibt Schlimmeres.
Aber es war eine schöne Brainstorm-Folge, so.
Ja. Also sind wir jetzt durch mit dem Album?
Wir sind durch mit dem Album.
Okay. Cool.
Und ich sehe das auch so, wir haben jetzt hier vielleicht inhaltlich keinen großen Mehrwert gehabt im Sinne von Textdeutung, aber mir ging es ja darum, diese Band famous zu machen. Die werden wahrscheinlich sowieso noch weitaus bekannter, als sie es jetzt sind. Ich hoffe, nicht zu schnell, weil ich große Konzerte nicht mag. Aber ihr habt jetzt einfach einen Grund, euch das Album mal anzuhören, Plattis, weil wirklich die Musik ist grandios und auch wenn man die Texte nicht deuten kann, jetzt habt ihr zumindest hier eine Stunde und knapp 30 Minuten, die ihr euch dazu anhören könnt. Von genau. Zwei Profis, die ihr geballtes Wissen da einfach jetzt vor euch ausgeschüttet haben.
Einfach so.
Wie so ein Haufen toter Fische, macht was damit.
Ne?
Ja. Ja, also alles in allem. Tolle Musik, die du aber irgendwann nicht mehr folgen kannst.
Ja.
Stimme gewöhnungsbedürftig, ist aber okay.
Ja. Und über die Texte brauchen wir gar nicht mehr zu reden.
Okay.
Hat eh keinen Zweck.
Ich sage, großartige Musik, die ich mir immer und immer wieder anhören kann, die mich voll raushebt, gerade durch ihre Fröhlichkeit und ihre vielen Melodie- und Tempiwechsel, mich auch an der Stange hält. Ich mag die Stimme, ach, ich liebe die Stimme von dem Kerl. Die anderen Musiker liebe ich auch alle, rein platonisch. Und Texte okay. Ist mir in dem Fall einfach auch irgendwo egal. Also ich muss nicht immer genau wissen, was gemeint ist. Weiß man ja sowieso meistens nicht, weil selten sitzt einem der Musiker auf dem Schoß und sagt, also, das wollte ich damit sagen. Ja. Großartige okay. Band, hört sie euch an.
Ja.
Was war dein Album der Woche?
Mein Album der Woche, das kann ich ganz genau sagen, das war Trying to Burn the Sun von Elf.
Ja, stimmt. Du hattest mir gesagt, dass es dir gefiel.
Ich muss zugeben, ich finde das selbstbetitelte Album besser als Trying to Burn the Sun. Aber ich habe jetzt ganz bewusst auf der Arbeit hauptsächlich Trying to Burn the Sun gehört, weil ich mir das selbstbetitelte Album bestellt habe und ich möchte es nicht schon tot gehört haben, bevor die CD bei mir zu Hause ankommt, damit ich dann noch Bock habe, die zu hören. Ergibt das Sinn?
Das ergibt Sinn. Für die Platties Elf war die Vorgängerband von Rainbow. Beziehungsweise, nein, das stimmt so nicht. Es war die Band, in der Ronnie James Dio gesungen hat, bevor er bei Rainbow gesungen hat.
So absolut
wird,
richtig.
So wird ein Schuh draus. Und Trying to Burn the Sun, war das Album von Elf, wo auch Annie New Orleans drauf ist?
Das kann sein. Nee.
Ich kenne die Elf-Alben. Ich habe die auch die drei Elf-Alben, wie viele gibt's eigentlich? Aber also ich kenne die Alben, aber ich bin da nicht ansatzweise so sicher wie bei dem restlichen Katalog von Dio.
Auf jeden Fall ist es schöner Rock'n'Roll, Bluesrock, ein bisschen Hardrock. Aber ich habe das ja schon vor ein paar Tagen über eine Kommunikations-App auf dem Handy mitgeteilt. Das ist halt straight Rock'n'Roll, Bluesrock, Hardrock, habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, ist egal. Aber es ist halt einfach schön, mal Dio zu hören, ohne dass er so auf diese Metal- oder Hardrock-Tube gedrückt wird. Mann, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja. Es macht super Spaß, das könnt ihr euch gleich vor Hellas anhören.
Es ist halt nicht Dio, es ist Ronnie James Dio und nicht die Band Dio.
Ja.
Fand ich geil. Hat Spaß gemacht, macht Spaß. Ich habe danach auch wieder Jerry Lee Lewis gehört. Weil ich jetzt gerade wieder so ein bisschen auf dem Trip bin, auf Oldschool Rock'n'Roll.
Wir können ja versuchen, in jedem Jahr ein Album zu besprechen, auf dem Dio gesungen hat. Wir hatten jetzt also noch Rainbow, Black Sabbath und Elf.
Und Heaven and Hell. Oder haben die kein Album gemacht?
Naja, Heaven and Hell ist ja Black Sabbath, nur ohne die Namensrechte Black Sabbath, weil die Ozzy hat. Wir können auch jedes dritte Album über Dio sprechen. Das ist
nee,
Dio.
Nee, das ist zu viel.
Das ist zu viel, ja, stimmt schon. Naja.
Ja.
Und bei mir war es Caledan Brood, Echoes of Battle, das bisher einzige Album, soweit ich weiß.
Die Band gibt's auch nicht mehr.
Die gibt's nicht mehr.
Die Band gibt's nicht mehr und der Sänger, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle, ist jetzt der Sänger von Visigoth.
Dein Ernst?
Ja.
Das ist ja witzig, weil es beides großartig. Dabei, das ist so, naja, nicht Ambient, sondern Epic Black Metal.
Mhm.
Caledon Brood.
Ja.
So ein bisschen wie, wie heißt denn diese andere ganz bekannte Epic Metal Band, Black Metal Band, mit so viel Synthesizern? Die haben auch so einen Namen aus Herr der Ringe. Du weißt nicht, was ich meine, ne?
Nee.
Emin Mul? Das ist da der Patch da oben, aber die meine ich nicht. Die sind aber auch ähnlich und auch gut. Mag ich.
Ja, ja. Wie du auch sagst, das Caledon Brood Album Echoes of Battle ist geil, habe ich auch zu Hause.
Mhm.
Aber die Band gibt's leider nicht mehr, also können wir auf einen Nachfolger ewig warten, wahrscheinlich.
Aber dass das der Sänger von Visigoth ist, muss ich nochmal rauskriegen.
Da kann auch sein, dass der bei Visigoth jetzt irgendwas anderes, ein anderes Instrument bedient. Aber ich, auf jeden Fall ist einer von Caledon Brood ist jetzt bei Visigoth und deshalb gibt es Caledon Brood nicht mehr.
Okay, gut. Ja, dann haben wir das.
Ja. Ja, dann kann ich, bleibt mir nur noch den großartigen Rolf Eden zu zitieren. Geld ist nicht wichtig, aber schön muss sie sein.
In Ordnung. Und mir bleibt nur zu sagen, wie immer, abschalten. Plapperei.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.